Dieses Geräusch ist auch in den bayerischen Wäldern zu hören. Seit rund 20 Jahren leben dort wieder Wölfe. Und es werden immer mehr, denn der Wolf genießt einen hohen Schutzstatus. Das führt dann wiederum zu solchen Tönen, aufgenommen bei einer Protestaktion von Landwirten.
Ich bin jederzeit bereit, gemeinsam mit Ihnen hier im Land ein Zusammenleben zwischen Wolf, Tier und auch dem Weidetier zu erreichen. Vielen Dank.
Dass sich nicht alle über die Rückkehr des Wolfes freuen, ist klar. Was ist also nötig, damit eine halbwegs friedliche Nachbarschaft gelingen kann? Das will ich heute rausfinden bei Schon gehört, dem Nachrichtenpodcast der Augsburger Allgemeinen. Ich bin Greta Prünster, los geht's. Bei mir zu Gast ist meine Kollegin Stefanie Sartor. Sie hat in der Vergangenheit immer mal wieder über den Wolf geschrieben, gerade auch mit Bezug auf Bayern, wo ja zum Teil nochmal andere Regeln gelten als in anderen Bundesländern. Hallo Stefanie.
Hallo Greta.
Stefanie, ich habe bei meiner Recherche gelernt, eigentlich sind wir mit diesem Podcast ein bisschen zu früh dran. Wir hätten ihn optimalerweise im Mai aufnehmen sollen. Da kommen nämlich die neuen Wolfszahlen raus. Das liegt daran, dass im Mai die Welpen geboren werden. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit Zahlen vom Vorjahr, also von 2024, zufrieden geben. Wie sieht's denn da aus? Wie viele Wölfe gab's denn da in Bayern?
Genau, also die Zahlen sind immer im Frühjahr, das ist richtig. Die Zahlen, die ich dir jetzt nennen kann, sind eben aus dem letzten Frühjahr. Und da gab es in 13 Regionen in Bayern sogenannte standorttreue Tiere. Und ein Wolf gilt dann als standorttreu, wenn er über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten nachgewiesen wird in einem bestimmten Gebiet. Oder wenn ein Wolfsrüde und ein weiblicher Wolf gemeinsam eben ein Territorium markieren. Also wie gesagt, sind es 13 bayerische Regionen. Die Region, die uns hier am nächsten ist, sind die Allgäuer Alpen. Aber es gibt Wölfe eben auch im Altmühltal zum Beispiel, im Bayerischen Wald, in den Chiemgauer Alpen, im Feldensteiner Forst und so weiter und so fort. Wie viele Tiere es wirklich sind, das ist gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich. Es gibt Schätzungen, dass in Deutschland ungefähr 1600 Wölfe gibt, die meisten davon allerdings nicht in Bayern, sondern in Niedersachsen, in Brandenburg und in Sachsen. Der Deutsche Bauernverband korrigiert die Zahl aber ganz gern nach oben. Der sagt, es sind schon über 3000 Tiere in Deutschland. Das ist alles nicht ganz so einfach nachzuweisen. Was man aber immer wieder macht, und das kann man auch online einsehen, sind aktuelle Sichtungen zu vermerken. Die letzte Sichtung, die das Landesamt für Umwelt in Bayern vermerkt hat, war vor 2 Wochen in Tirschenreuth und davor in Bamberg. Also es wird immer eingetragen, wo, wann ein Wolf gesehen wurde. Manchmal sind es bekannte Wölfe, die werden dann sofort identifiziert eben von dieser Wildtierkamera. Manchmal sind es neue Wölfe und so ergibt sich dann eine ganze Liste, woraus sich dann eben so ein Bild ergibt, wie denn die Wolfssituation in Bayern derzeit ist.
Wenn man sich das mal geschichtlich anschaut, dann muss man ja sagen, eigentlich ist der Wolf ja ein Urbayer. Also das heißt, ursprünglich gab es Wölfe in unseren Breitenkreisen. Ich habe das mal nachgelesen, die sind wirklich systematisch ausgerottet worden, weil die Bauern früher ja kaum Mittel hatten, ihre Schafe und Ziegen zu schützen. Also es gab zum Beispiel keine stromführenden Zäune, es gab auch keine finanzielle Unterstützung, wenn ein Wolf deine Tiere reißt. Und die Feudalherrschaften haben den Wolf auch als Konkurrent bei der Jagd gesehen. Und deswegen war es eben sozial anerkannt und wurde sogar belohnt, wenn man dem Wolf den Pelz über die Ohren zieht. Und da waren teilweise auch relativ grausame Methoden dabei, oder?
Es ist genau so. Es gab Hetzjagden. Die Tiere wurden im 19. Jahrhundert wirklich bis an die Grenze gejagt. Hatte natürlich ganz viel zu tun mit diesem ganzen Rotkäppchen-Mythos. Und es wurden in diesem Zeitraum ganz viele Tierarten verfolgt. Der Luchs zum Beispiel. Diverse Geier wurden da ausgerottet. Das war so eine Zeit, wo man wirklich ganz, ganz vielen Tieren nachgegangen ist. Jetzt ist eben die Sache so, wie du sagst, dass der Wolf einen sehr, sehr hohen Schutzstatus hat. Allerdings soll auch der geändert werden. Also die EU beziehungsweise die Europäische Kommission will ihren Mitgliedstaaten jetzt ein schärferes Vorgehen gegen Wölfe ermöglichen. Die Frage ist, wie sich das jetzt alles eben entwickelt mit dieser neuen, möglicherweise kommenden Absenkung des Schutzstatus.
Okay, ich würde gleich auf die EU zurückkommen. Was mich jetzt aber brennend interessiert, weil du es erwähnt hast, dieser Rotkäppchen-Mythos. Was heißt das denn?
Ja, man hat dem Wolf eben alles Üble angedichtet. Man hat dem Wolf damals angedichtet, er würde irgendwie Kinder entführen von Kindergärten oder er würde in Gärten eindringen oder er würde eben dem Menschen sehr, sehr stark auf die Pelle rücken. Aber es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Wölfe sind extrem scheue Tiere. Ich habe mal mit einem Naturschützer gesprochen, der sagte, es wäre fast schon ein Sechser im Lotto, wenn man einen Wolf in freier Natur mal sehen würde, weil in der Tat ist es eher so, dass die reißaus nehmen, dass die Angst haben vor dem Menschen und dass die auch keinen Menschen angreifen. Aber damals hatte man eben diese Vorstellung, dass Wölfe da ganz anders seien, sehr aggressiv Kinder eben angreifen würden. Das Gleiche hatte man eben auch bei Geiern. Da dachte man irgendwie, die würden daherfliegen und würden kleine Babys aus Kinderwegen klauen und solche Dinge. Das waren Vorstellungen damals so im 19. Jahrhundert, die nur ganz schwer zu widerlegen waren. Heute natürlich weiß man, dass das alles nicht so ist, dass die Tiere extrem scheu sind. Genau, und hat eben begonnen mit Programmen, um diese Tiere wieder zurückzuholen.
Um jetzt nochmal auf die EU zurückzukommen, beziehungsweise die Europäische Kommission. Du meintest, gerade ist der Wolf noch sehr, sehr gut geschützt. Das könnte sich aber bald ändern. Was heißt das denn?
Konkret bedeutet es, dass nicht mehr von einem sehr strengen Schutz die Rede sein soll künftig, sondern nur noch von einem strengen Schutz. Und das könnte dann den Abschuss der Tiere erleichtern. So ist zumindest, Stand Anfang März, die Planung in Brüssel. Weil, wie gesagt, aktuell ist es ganz, ganz schwer, einen Wolf zu töten. Man kann nicht einfach, oder die Jäger können nicht einfach rausgehen und wenn es einen Riss gibt, diesen Wolf hinterher jagen und den erschießen, dann gibt es hohe Strafen. Die Frage ist, wie sich das jetzt alles eben entwickelt mit dieser neuen, möglicherweise kommenden Absenkung des Schutzstatus.
Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also der Wolf ist ja auf verschiedenen Ebenen geschützt, zum einen eben auf EU-Ebene, wie du gerade erklärt hast. Dort gilt die sogenannte Berner Konvention. Der Wolf ist dort streng geschützt. Man ist aber gerade dran, das zu verändern und ihn auf geschützt runterzusetzen. Gleichzeitig gibt es aber auch eigene Regeln in Bayern, Stichwort Wolfsverordnung. Was genau bedeutet das denn?
Genau, also Bayern hatte ungeachtet des bisher strengen Schutzstatus von Wölfen eine eigene Wolfsverordnung erlassen. Die sah vor, dass Wölfe eben abgeschossen werden dürfen, wenn sie die Gesundheit der Menschen oder die öffentliche Sicherheit, wie auch immer das definiert wird, gefährden. Und da war auch angedacht, dass ein Abschuss auch dann möglich ist zur, wie es damals hieß, Abwendung ernster landwirtschaftlicher oder wirtschaftlicher Schäden. Problem war, diese Regelung wurde dann wegen formaler Mängelung vom Verwaltungsgericht einkassiert. Sie wurde also nie wirklich angewendet. Deswegen setzt man in Bayern jetzt auch auf diese neue EU-Planung. Da gab es ja schon Äußerungen, also Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wertet das als Erfolg und sagt, das wäre der richtige Schritt. Bayern und ganz Europa müsse in diese Meinung, in diese Richtung gehen und diesen völlig veränderten Wolfsbestand besser in den Blick nehmen.
Das heißt, ich darf als Bauer oder als Schäfer jetzt nicht einfach den Wolf abknallen, wenn ich meine Tiere schützen will. Da wäre natürlich die naheliegende Frage, warum greift man nicht einfach auf Hirten zurück? Das hat ja über Jahrhunderte lang sehr, sehr gut funktioniert. Und das wurde auch Hubert Aiwanger gefragt. Er ist ja bayerischer Wirtschaftsminister und auch für die Jagd zuständig. Und ich finde, er hatte darauf eine sehr plakative Antwort.
Wer zahlt denn das alles? Sie Hirten auf die Weide schicken bei den heutigen Löhnen, der kostet am Tag 200 Euro, rechnen Sie das hoch für ein paar Schafe, dann kostet ein Schaf zu bewirtschaften 10.000 Euro am Ende, da können Sie sich ja eins aus Gold kaufen.
Also die menschliche Arbeitskraft ist anscheinend zu teuer. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, seine Schafherde vor dem Wolf zu schützen?
Ja, es gibt natürlich sonst noch die Möglichkeit sogenannter Herdenschutzzäune, also relativ große, aufwendige, hohe Zäune, Stromspannung möglicherweise, die erweisen sich als hilfreich, hat man mittlerweile herausgefunden. Allerdings ist es so, dass in sehr bergigem Gebiet, das unglaublich schwer ist, die anzubringen. Also wenn man sich vorstellt, an einem steilen Hang in den Alpen, wo ja eben Wölfe sehr verbreitet sind, wo vielleicht viele Steine liegen und so weiter und so fort, ist es schwer, solche Zäune zu machen. Die müssen ja ganz, ganz dicht am Boden sein, sonst graben sich die Tiere unten durch. Da gibt es dann schon einige Herausforderungen. Im flachen Land funktioniert das scheinbar sehr gut mit diesen Schutzzäunen. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie haben mit Herdenschutzhunden ganz gute Erfahrungen gemacht, die also dann quasi die Wölfe vertreiben. Aber auch klar, das kostet alles Geld. Also auch die Schutzzäune kosten natürlich Geld. Du hast es gerade erwähnt, es gibt ja immer wieder tatsächlich Risse. Es gibt vor allem natürlich Schafe und kleinere Tiere, Kälber zum Beispiel. Und viele Bauern verlieren dann da natürlich die Geduld.
Okay, angenommen, ich bin ein Bauer und ich habe eben diese Schutzmaßnahmen genutzt. Ich habe eben einen Zaun um meine Herde herum gebaut. Aber trotzdem finde ich am nächsten Morgen tote oder verletzte Schafe. Und die Vermutung liegt nahe, dass es ein Wolf war. Was passiert denn jetzt? Also was muss getestet werden? Wie ist der genaue Ablauf, damit ich an meine finanzielle Entschädigung komme?
Also ich war da sogar schon mal live dabei. Ich habe einen Bauern besucht und er hat morgens dann einen Anruf bekommen, auf seiner Weide würde ein totes Tier liegen. Wir sind dann da hingefahren und da lag dann in der Tat ein totes Kalb in einem doch schlimmen Zustand. Also man sah schon, dass da ein Raubtier dran war. Und dann ging natürlich die ganze Beprobung los. Das heißt, da müssen Fachleute anrücken, die DNA-Proben nehmen. Es muss genau nachgewiesen werden, eben, dass es ein Wolf war. Es könnte ja theoretisch ein Hund gewesen sein oder irgendein anderes Tier, ein Luchs oder was auch immer in den Wäldern umherstreicht. Das heißt, ganz wichtig, dass überhaupt dann was möglich ist in Sachen Entschädigung, ist der dezidierte Nachweis, dass es eben ein Wolf gewesen ist.
Ja, und diesen DNA-Nachweis, den braucht es nicht nur dafür, dass der Bauer eben sein Geld bekommt, weil er eben nachgewiesen hat, das war jetzt kein Hund, das war wirklich ein Wolf, der meine Schafe gerissen hat, sondern diesen DNA-Nachweis, den braucht es auch generell, um zu bestimmen, welcher Wolf war denn da gerade am Werk. Es gibt nämlich sogenannte Problemwölfe, die ein Stück weit die Scheu vor dem Menschen verloren haben. In vielen Fällen hängt es damit zusammen, dass sie eben durch Menschen gefüttert wurden, dass zum Beispiel auf einem Komposthaufen Fleischreste gelandet sind. Sowas zieht einen Wolf natürlich an. Und es gibt auch Wölfe, denen es eben gelingt, diese Schutzzäune mit Strom zu überwinden, vielleicht drunter durch oder drüber zu springen. Und in so einem Fall gilt eine Ausnahmeregelung und man darf diese Wölfe entnehmen, das heißt, man darf sie abschießen. Aber dafür braucht es eben genau diese Proben. An diesem Vorgehen gibt es zum Teil Kritik, unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der sagt Folgendes.
Nach bisherigen Regeln muss so eine DNA-Analyse gemacht werden, die dauert 4-5 Wochen. Dann wird ein Wolf festgestellt, also sozusagen der böse Wolf identifiziert. Wie willst du bei der Menge der Wölfe, die mittlerweile unterwegs sind, den einen finden? Das wirkt ein bisschen so wie Aktenzeichen XY für Wölfe. Da fragen sich die Leute hier, ist der Rechtsstaat überhaupt noch handlungsfähig?
Umgekehrt muss ich allerdings sagen, gab es auch ein Beispiel, und zwar in Unterfranken. Das war der erste Wolf, der seit 142 Jahren entnommen werden durfte, dank einer Ausnahmegenehmigung. Also zu Deutsch, er wurde abgeschossen. Und dann hat man hinterher festgestellt, wir haben ja gar nicht den richtigen Wolf erwischt. Also man hat einen Wolf entnommen, der gar nicht für die Risse an Schafen verantwortlich war. Da wäre jetzt meine Frage, wir können im Podcast ja auch mal ein bisschen persönlich werden. Wie siehst du das, Stefanie? Ist diese Regel zu streng, dass man da genaue DNA-Tests abwarten muss, weil dann ist der Wolf vielleicht schon über alle Berge? Oder findest du, man sollte auch wirklich nur das Tier erwischen, das den Schaden eben angerichtet hat?
Also meine persönliche Meinung ist in der Tat, dass ich die Regelung nicht für zu streng halte. Ich finde, wenn man da eingreift in dieses doch sehr sensible Gefüge und die Bestände haben sich ja erst wiederholt, dann finde ich schon, dass man dann sicher sein müsste, dass man auch den Wolf erwischt, der das Problem verursacht hat und nicht irgendeinen, der möglicherweise einfach nur auf der Durchreise ist und in 2 Tagen vielleicht in einem anderen Land schon wäre oder so. Die laufen ja wirklich viele Kilometer am Tag. Und einfach so irgendeinen Wolf abzuschießen, halte ich persönlich für problematisch.
Ich habe jetzt mal versucht, Zahlen zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Für 2023 habe ich eine Angabe gefunden. Da waren es in Bayern wohl so um die 70 verletzten oder getöteten Tiere. Also das waren Schafe vor allem, aber auch Rinder. Jetzt könnte man sagen, 70 ist ehrlicherweise auch gar nicht so viel. Vor allem trifft es einen Bauern ja dann meistens nur mit Einzelfällen, dass vielleicht ein oder zwei Tiere getötet werden. Warum ist das Thema trotzdem so wahnsinnig präsent? Warum wird da so ein Aufsehen darum gemacht? Was glaubst du?
Ich glaube, dass das so emotional diskutiert wird, liegt zum einen daran, dass viele Landwirte, gerade vielleicht auch so Schafshalter, die so eine Herde haben, schon an ihren Tieren hängen, dass das kein schöner Anblick ist, morgens auf die Weide zu kommen und da ein totes, gerissenes Tier zu sehen. Das ist das eine. Und ich glaube, dass die Landwirte eine gewisse Angst haben, dass sich das halt noch verschlimmert, dass wir jetzt 70 Risse haben, dann irgendwann sind es dann 100, irgendwann sind es 200. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Gedanke, dass man jetzt eingreifen müsse, solange die Situation noch nicht so schlimm ist, in Bayern zumindest, wie zum Beispiel jetzt in anderen Bundesländern. In Brandenburg gibt es ja deutlich mehr Fälle. Und jetzt ich persönlich glaube, dass das dahinter ist als Grund. Und die Politik, das muss man, glaube ich, auch so sagen, hat das schon als sehr populäres Thema erkannt, auch in den Wahlkämpfen, gerade bei der ländlichen Bevölkerung. Und deswegen hat man da natürlich schon einiges reingebuttert in dieses Thema. Also ich glaube schon, dass bei vielen Menschen, gerade auf dem Land, die landwirtschaftlich in irgendeiner Form da eingebunden sind, das ein emotionales Thema ist, das durchaus auch hitzig debattiert wird. Und deswegen, glaube ich, auch hat die Politik das sich zu eigen gemacht.
Ja, da hast du natürlich recht. Ich habe teilweise für diese Recherche mir auch Videos angeschaut, wo Bauern schildern, das Schlimme ist gar nicht der finanzielle Verlust, sondern eben du musst als Bauer miterleben, wie dein Tier leidet, wie es vielleicht verblutet, weil es eben teilweise noch am Leben ist, weil der Wolf das Tier eben nicht mit Haut und Haaren gefressen hat, sondern nur ein Stück davon. Also das müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch mal betonen. Das ist natürlich als Besitzer schon sehr schwierig, sowas mit anzusehen. Jetzt haben wir aber viel über Bauern gesprochen. Es gibt ja noch weitere Wolfsgegner, zum Beispiel eben Menschen, die gerne spazieren, die gerne wandern gehen, die aber sagen, puh, also wenn ich weiß, dass ein Wolf in diesem Gebiet unterwegs ist, dann ist mir da gar nicht so wohl zumute und dann traue ich mich vielleicht nicht alleine in den Wald. Wie gefährlich ist es denn, wenn man auf einen Wolf trifft? Was sollte man dann denn tun?
Also ich habe mich in meinen Recherchen mit sehr, sehr vielen Experten tatsächlich unterhalten und das Risiko haben alle als wirklich enorm gering eingeschätzt. Was man machen kann, ist sich einfach komplett stillverhalten, ein paar Schritte zurückgehen, nicht fuchteln, irgendwie sich auffällig verhalten, sondern ganz ruhig sein. Aber wie gesagt, das Risiko ist sehr, sehr gering. Also es gibt so Zahlen, dass innerhalb von, ich glaube, 20 Jahren 26 tödliche Angriffe passierten, und zwar weltweit. Das ist einer pro Jahr, ein bisschen mehr, aber eben auf der ganzen Welt. Und Schwerpunktregionen waren da eher so Türkei oder Indien oder der Iran, glaube ich auch. Das heißt, hier in Europa ist das eigentlich kein wirkliches Problem. Also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gibt Experten, die sagen, es ist sogar ein ganz großes Glück, mal einen Wolf zu sehen, weil die Tiere so extrem scheu sind, dass die sich eigentlich niemals an den Menschen ranwagen.
Lass uns an der Stelle vielleicht auch noch eine andere Seite einnehmen, nämlich die der Naturschützer. Was spricht denn für den Wolf? Warum wollen Naturschützer den denn besonders schützen?
Aus diversen Gründen. Einer ist zum Beispiel, dass sie sagen, die Rotwildbestände vermehren sich ja sonst unkontrolliert. Und die würden wieder zum Beispiel kleine Triebe in den Wäldern fressen, dann wieder dafür sorgen, dass weniger Bäume wachsen etc. Also dieses Gleichgewicht kann durch den Wolf schon erhalten sein oder erhalten werden. Und deswegen plädieren Naturschützer natürlich auch dafür, Wölfe nicht abzuschießen und natürlich aus den vorher genannten Gründen eben, dass es eine Tierart ist, die ausgerottet war. Also wo man gesehen hat, wie schnell das gehen kann, dass man eine Art wirklich an den Rande ihrer Existenz treibt. Und jetzt quasi so den Rückschritt zu machen, das sehen natürlich viele Naturschutzverbände kritisch.
Ja, ich habe mir tatsächlich da auch eine Studie rausgesucht, und zwar im Yellowstone Nationalpark. Da wurden vor ungefähr 30 Jahren wieder Wölfe eingeführt. Und Forscher haben sich da in einer Langzeitstudie angeschaut, welche Auswirkungen das auf die Flora und die Fauna hatte. Auch da hat sich eben gezeigt, wie du schon sagtest, dass Wölfe das Rotwild in Schach halten, das eben viele junge Bäume abfrisst. Und danach kamen verdrängte Pflanzen und Bäume zurück. Das hat dann wiederum der Singvögelpopulation geholfen, und damit kamen auch wieder Biber, die haben mehr Dämme gebaut, und das kam wiederum den Fischottern zugute. Also man sieht schon, das ist eine ganze Kette an Auswirkungen, und ich weiß, das lässt sich jetzt nicht 1:1 auf Bayern übertragen, das ist eine Studie aus Amerika, aber alles in allem ist es durchaus wahrscheinlich, dass Wölfe auch bei uns eben solche Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere haben. Wir versuchen zum Schluss immer noch einen Ausblick in die Zukunft zu wagen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen wie in die Kristallkugel gucken, das ist mir schon bewusst. Aber du hast ja doch sehr viel mit Experten gesprochen und recherchiert zu diesem Thema. Was ist denn dein Eindruck, Stefanie? Wird uns das Thema Wolf in der Politik noch lange begleiten? Wird der Schutz eher herabgesenkt werden, dass man wieder dazu kommt, mehr Wölfe zu entnehmen? Oder glaubst du, die Naturschützer setzen sich da durch?
Ich glaube tatsächlich, dass mehr Wölfe geschossen werden in Zukunft. Das Signal aus Brüssel ist ja, finde ich, ziemlich eindeutig. Da müssen die Mitgliedstaaten eben jetzt noch zustimmen für eine entsprechende Gesetzesänderung. Aber ich glaube schon, dass das ein Trend ist, in Anführungszeichen, der sich so fortsetzen wird. Eben weil in unserer doch sehr übersiedelten Struktur einfach auch sehr wenig Platz ist für den Wolf. Also es wird immer mehr zugebaut, die Konflikte werden zunehmen. Also es gibt viel zu wenig Naturräume, und deswegen glaube ich, dass die Konflikte Mensch-Wolf zunehmen werden, weil eben das Platzangebot begrenzt ist, und dann, glaube ich, wird die Politik darauf reagieren.
Ja, ich würde sagen, ich teile deine Meinung absolut. Was mir auch total aufgefallen ist, dass das mittlerweile zu so einer Debatte zwischen Stadt und Land geworden ist. Also du hast da dieses Klischee der grün wählenden Stadtbevölkerung, die den Wolf ja selbst nicht ertragen muss und ihn deswegen schützen will. Und auf der anderen Seite hast du eben die Bauern, die ihre Tiere schützen wollen und die natürlich auch von ihrer Landwirtschaft leben müssen. Und das hat sich wirklich zu so Grabenkämpfen entwickelt. Das ist mein Eindruck. Das ist deswegen natürlich auch ein super Wahlkampfthema. Und weil das an dieser Stelle ganz gut passt, würde ich jetzt gerne die Folge mit einem Sprichwort aus Bulgarien beenden. Dort sagt man, es gibt auch andere Tiere im Wald als Wölfe. Ja, vielleicht sollten wir uns das alle ein bisschen zu Herzen nehmen. Ich sag herzlichen Dank, liebe Stefanie, für die vielen Informationen, für die Einordnung, und hoffentlich bis bald.
Sehr gerne.
Das war Schon gehört, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ich sag vielen herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören, und macht es gut.